Die Gäste seien gegrüßt zur Veranstaltung Wer verdient, warum, wie viel, zu der das Forum Kritik Regensburg eingeladen hat. Unter diesem Titel findet man in der Zeitschrift hier vorne, Gegenstandpunkt, auch einen Artikel, der sich mit dieser Fragestellung und Materie befasst. Wer dieses Organ noch nicht kennt, kann hier vorne am Büchertisch durchschauen, sich ein Bild machen, auch die Ausgaben käuflich erwerben. Mir ist zu Ohren gekommen, dass womöglich der Titel unserer Einladung, Wer verdient, warum, wie viel, von manchen als Einladung genommen worden ist, sich heute Abend eine Art Berufsberatung zu erwarten. Um da den größten Enttäuschungen vorzubeugen, schicke ich also vorweg, nein, wir bieten heute Abend keine Berufsberatung an. Und nein, der Gegenstandpunkt, das Forum Kritik, verfügen nicht über geheime Erkenntnisse, wie man in kürzester Zeit das meiste Geld mit erfreulich wenig Schweiß verdient. Unsere Sache ist mehr eine theoretische Frage, die sich auf das Einkommen und die gehörigen Einkommensunterschiede in der Gesellschaft bezieht und einmal erörtern möchte, warum es das eigentlich gibt, diese gewaltige Spreizung der Einkommen und was das über die Gesellschaft, in der wir leben, eigentlich verrät. Dass die Einkommen in dieser Gesellschaft auf den verschiedenen Hierarchiestufen gehörig unterschieden sind, das ist jedermann bekannt. Ein Arbeiter verdient einen Bruchteil dessen, was ein Manager als Honorar oder Salär bekommt. Eine Sekretärin deutlich weniger als ein Staatssekretär. Eine Krankenschwester erheblich weniger als ein Arzt. So ist das. Und um vielleicht mal eine ketzerische Frage an den Ausgangspunkt zu stellen. Was ist eigentlich an diesem Zustand schön? Was wäre denn schlimm daran, wenn jeder von seinem Tagwerk ordentlich und gut leben könnte? Geschafft haben sie ja alle. Und geschafft kommen ja auch die meisten nach Hause. Aber sie leben auf sehr unterschiedlichen Niveaus. Ich weiß, dass diese Frage in den Ohren der meisten den Charakter des Ketzerischen hat, weil die Gegenfrage, die mir sofort entgegenschallt, sicher die ist: Wäre das nicht Gleichmacherei? Allen das Gleiche? Die Spreizung der Einkommen, die man sieht in der Gesellschaft, die ist den Menschen also nicht bloß als Gewohnheit vertraut, sondern sie wird auch als für in Ordnung befunden, gerecht. Man ist der Auffassung, das gehört sich so, weil im Prinzip auf jeder Stufe der unterschiedlichen Berufe das Entgelt dem Aufwand entspricht, der da getrieben wird. Diese Idee der Leistungsgerechtigkeit, das Entgelt entspricht der Anstrengung, die da abgeliefert worden ist, das ist das gebilligte Zuordnungskriterium in dieser Gesellschaft. Geld entspricht der Tätigkeit. Interessanterweise sind dieselben Leute, die diesen Gedanken hegen, die ersten, die sich furchtbar darüber aufregen, dass sich in der Realität haarsträubende Abweichungen finden von dem Prinzip, an das sie eigentlich glauben. Immer entspricht auf jeder Stufe die Tätigkeit, der Aufwand, der da geleistet wurde, dem Ertrag. Haarsträubende Abweichungen, die bis in die Schlagzeilen der Bild-Zeitung kommen. Manager verdienen 1000-mal so viel wie ein Arbeiter. Immobilienbesitzer schwimmen im Geld, aber Mieter können ihre Miete nicht zahlen. Ein Professor verdient das 6- oder 8-fache dessen, was ein Müllwerker oder ein Stadtgärtner verdient. Und die Leute sind der Auffassung, das ist ungerecht. Da gilt gar nicht die von ihnen geglaubte, gültige Zuordnung in dieser Gesellschaft. Immer wird dem Aufwand auch ein dazu passender Ertrag gegenübergestellt. Die ganze Empörung lebt eben davon, die Empörung über ungerechte Einkommenssprünge, dass man das Prinzip der gerechten Zuordnung nicht verwirft und sich nach einem anderen erkundigt, woher denn diese Einkommensunterschiede wirklich rühren, sondern das Prinzip wird weiterhin festgehalten, nicht verworfen, denn nur deswegen kommt ja diese Empörung auf. Wer sich über Ungerechtigkeit laut beschwert, der glaubt natürlich, dass die Gerechtigkeit, die gerechte Entsprechung von Aufwand und Ertrag, das eigentlich regelnde Gesetz sind. Das wirft eine Frage auf, nämlich die, was eigentlich ein Maßstab taugt, Leistungsgerechtigkeit, der so oft durch seine Abwesenheit glänzt. Ist das wirklich der in dieser Gesellschaft gültige Maßstab? Und warum wird ihm, wenn das so ist, so selten entsprochen? Dem möchte ich im Folgenden nachgehen, in zwei Kapiteln. Im ersten möchte ich mal die Kriterien beleuchten, mit denen sich Leute einleuchten lassen, warum die Einkommenshierarchie, die es gibt, im Prinzip dieser Zuordnung Aufwand ist, die Bestimmungsgröße für den Ertrag genügt. Welche Kriterien werden einem da eigentlich vorstellig gemacht, um diese Gleichung zu beweisen? Und in einem zweiten Kapitelchen möchte ich der Frage nachgehen, womit wird in den verschiedenen Berufen dieser Gesellschaft wirklich das Einkommen verdient und warum fällt das, was da an Einkommenshöhlen sichtbar wird, so drastisch auseinander? Also zunächst zu den Kriterien, die die Einkommenshierarchie begründen sollen. Wenn ich im Folgenden nicht verstanden werde oder wenn es Einspruch gibt, könnt ihr gleich einsteigen und mich unterbrechen, dann kommen wir ins Gespräch. Ansonsten steht alles, was jetzt hier vorne an Erklärungen angeboten wird, zur Diskussion. Wir haben auch hinterher genügend Zeit und Raum, alles zu besprechen. Das erste Kriterium, mit dem diese Einkommenshierarchie in der Regel begründet wird, heißt, Leistung ist es. Die Leistung, die die Menschen erbringen in ihren verschiedenen Berufen, die begründet, was sie verdienen. Nimmt man Leistung einmal wörtlich im physikalischen Sinn, ja, dann ist es ja eine Größe, die Arbeit pro Zeit misst. Würde man diesen ernsten, quasi physikalischen Gehalt von Leistung nehmen, dann käme man sofort in Schwierigkeiten. Es ist nämlich so, dass in dieser Gesellschaft die schwersten Arbeiten, die zermürbendsten Arbeiten, die dreckigsten Arbeiten diejenigen sind, die am wenigsten Einkommen erzielen. Da habe ich jetzt noch gar keine Theorie bemüht. Ich zitiere einfach ein Faktum. Und dieses Faktum kennt jeder und vor allen Dingen jeder junge Mensch, der sich einmal die Frage vorlegt oder vorgelegt hat, was soll ich werden? Was soll ich werden? Keiner sagt, ich nehme natürlich den Job, wo die Anstrengung am heftigsten ist, weil da verdient man ja das meiste Geld. Eher umgekehrt wird gesagt, man muss natürlich zusehen, dass man in einem Beruf landet, wo man möglichst wenig tut, denn da wird das richtige Geld verdient. Natürlich gibt es Arbeitsplätze, bei denen der verdiente Lohn mit der abgelieferten Leistung variiert. Die gibt es. Zum Beispiel in der Fabrikarbeit, wenn Akkordlohn bezahlt wird. Dann wächst mit der Zahl der Stücke auch das Entgelt, das da verdient wird. Dazu später noch mehr. Aber diese Arbeiten von diesem Typus, wo so bezahlt wird, die finden sich ja nur auf der untersten Hierarchiestufe der Einkommenshierarchie, die weit, weit, weit nach oben weitergeht. Also Parlamentariereinkommen zum Beispiel, die wachsen nicht mit der Zahl der Gesetze, die die beschließen. Das Lehrergehalt wächst nicht mit der Zahl der Noten, die er vergibt, oder mit der Zahl der Köpfe, die er unterrichtet. Aber zwischen diesen beruflichen Sparten, ganz unten der Arbeiter, dann der Lehrer, dann der Parlamentarier, genau zwischen diesen unterschiedlichen Sparten soll ja die Leistung herhalten als Begründung dafür, warum da so dramatisch unterschiedlich viel verdient wird. Welcher Art soll die Leistung sein, die die Spreizung bei solchen Berufen erklären kann? Leute, die dem Kriterium anhängen, die bieten die Vorstellung an, nun ja, in den niederen Berufen, da wo richtig schwer angepackt wird, da handelt es sich um bloße Handarbeit. In den höheren Berufen, da geht es um Kopfarbeit. Das ist das Bild, das einem geboten wird. Am Band wird die bloße Physis des Menschen, seine Muskelkraft gefordert. Bei den anderen, bei den gehobenen Ständen, der Intellekt. Nehmen wir mal an, es wäre so. Dann wäre es doch ein bloßer Unterschied der Beanspruchung. Einmal die Hand zu beanspruchen, das andere Mal den Kopf. Wieso soll der Unterschied in dieser Beanspruchung bezeugen, dass das eine ein Mehr ist im Vergleich zum anderen? Dass Kopfarbeit also mehr Aufwand ist als die Handarbeit. Es ist ein anderer Aufwand, sicher. Aber wieso ein Mehr, das auch mehr entgolten wird? Zum anderen, das Bild, dass da quasi die Anstrengung in zwei disparate Felder zerfällt. Handarbeit, Kopfarbeit. Das ist ja auch nicht wirklich aufrecht zu erhalten. Auch der Handarbeiter am Band, der benötigt Geist und Willen, der muss sich 8 Stunden lang konzentrieren, seine Aufmerksamkeit auf die Sache richten, die er da tut. Immer dasselbe Blech unter dieselbe Stanze legen im Takt der Maschine. Da muss die Aufmerksamkeit wachgehalten werden. Das ist anstrengend. Und wer da Fehler macht, verletzt sich oder produziert Ausschuss. Da ist also nicht nur die Hand, sondern auch der Kopf beteiligt. Umgekehrt, auch in den gehobensten Berufen, wo vielleicht nur noch mit Stift und Millimeterpapier oder komplizierter Software vor einem PC designt wird, auch dort findet neben dieser geistigen Beanspruchung eine körperliche statt. Die Hände gehen über das Keyboard, die rechte Hand bedient die Maustaste und klickt, und selbst davon, erfährt man, kann man sich Sehnenscheidenentzündungen zuziehen. Auch dort wird Körper beansprucht. Sicher, anders als am Band. Aber wenn es so ist, dass in beiden Abteilungen Körper und Geist auf je unterschiedliche Weise in Anspruch genommen werden, würde das überhaupt nicht hergeben, wofür es zitiert wird. Dass nämlich das eine, die Art der Beanspruchung in den gehobenen Berufen, insgesamt ein Mehr an Leistung bezeugt, die deswegen auch besser entgolten wird. Das ist ein Widerspruch, diese Beweisführung, die offenbar auch von denen empfunden wird, die diesen Beweis anstrengen. Und deswegen bleiben sie nie dabei stehen, mit dem Kriterium Leistung zu operieren. Es wird ein nächstes hinterhergeschoben. Das nächste Kriterium heißt Fähigkeit. Die Leute haben doch ganz unterschiedliche Fähigkeiten, die sie mitbringen und dann im Beruf zur Geltung bringen. Nehmen wir den Personalchef von VW. Der hat vermutlich Jura studiert, der kennt sich im Arbeitsrecht aus, der weiß, wie man Arbeitsverträge gestaltet und wie man sie kündigt. Stimmt, der hat Fähigkeiten in dieser Frage als Jurist. Der Kfz-Schlosser bei VW, der weiß, wie man Vergaser zerlegt oder zusammenbaut. Der hat Kenntnisse auf einem ganz anderen Feld, natürlich. Der versteht nichts vom Arbeitsrecht und der Juristerei. Aber umgekehrt scheitert auch der Personalchef daran, den Vergaser zu zerlegen. Beide sind unterschiedliche Fähigkeiten, die da eingesetzt werden. Und beide sind für den Betriebsablauf notwendig. Keines könnte man einfach streichen und auf es verzichten. Wieso sollte also aus diesem Unterschied, den es natürlich gibt, folgen, dass das eine ein Mehr ist, der Personalchef mit seinen juristischen Kenntnissen, im Vergleich zu dem, was der Schlosser da abliefert? Überhaupt wäre noch anzumerken zu den Fähigkeiten im Beruf, dass die oft, nicht immer, aber oft überhaupt nichts Mitgebrachtes sind, das die Leute an sich haben, sondern dass sie im Beruf überhaupt erst diese Fähigkeiten erwerben. Es gibt Ausnahmen, sicher. Wer Professor für Physik werden will, der sollte schon mit halbwegs gediegenen Kenntnissen eines Physikstudiums antreten. Der mag sein Wissen dann im Verlauf seiner Professur noch erweitern, aber der bringt schon das mit, sicher. Und bei Juristen, die Richter werden, ist das ähnlich. Aber dieselben Akademiker, vielleicht sogar mit denselben Abschlüssen, die Verkaufsleiter werden bei Amazon oder Google, wie ist es denn mit denen? Die wenden da nicht ihre Soziologie- oder Politologiekenntnisse an, die erwerben Fähigkeiten durch den Vollzug ihrer Tätigkeit. Die erwerben Routine, die spezialisieren sich und haben dann im Beruf erworben, was sie da machen. Und wenn mal einer hier im Saal in den Ferien als Werkstudent bei Conti oder BMW war, dann kann er vielleicht sogar meine Behauptung als Erfahrung verifizieren. Der Werkstudent, der zu BMW oder Conti kommt, der wird feststellen, die Ungelernten am Band, die sind ihm in allen Handgriffen haushoch überlegen. Aber nicht wegen der Bildung. Die haben seine akademische Bildung gar nicht, diese Ungelernten. Aber die haben die Routine erworben und sind deswegen fix bei der Sache. Auch das Kriterium Fähigkeit ist deswegen mit einem dicken Fragezeichen zu versehen. Und eigentlich gestehen das auch die ein, die an dieser Beweisführung arbeiten. Denn sie greifen wieder zu einem neuen Kriterium, zu einem nächsten, das sattelfest machen soll, was die ersten beiden nicht hergeben. Verantwortung wird zitiert. Die Verantwortung ist es doch eigentlich, die sehr die beruflichen Stufen voneinander unterscheidet und deswegen auch das unterschiedliche Gehalt begründen. Manager, so erfährt man, tragen Verantwortung für Tausende von Mitarbeitern. Piloten tragen Verantwortung für Hunderte von Passagieren. Ärzte für Hunderte, vielleicht sogar Tausende von Kranken. Sie tragen Verantwortung für viele andere Mitmenschen. Sicher. Und die Krankenschwester? Für wie viel Hundert oder Tausend Patienten muss die Pillen korrekt einsortieren und die Spritze richtig setzen? Trägt nicht auch die Verantwortung für ebenso viele Patienten wie der Arzt? Oder der Busfahrer? Ja klar, der fährt nicht jeden Tag von Regensburg nach Mallorca, aber der fährt sehr viel öfter durch die Innenstadt. Mit einem vollbeladenen Bus kommt man da sicher auch locker auf die Passagierzahlen, die ein Pilot von München nach Mallorca chauffiert. Die tragen doch auch Verantwortung für viele andere, ohne dass ihr Gehalt nur in die Nähe der ersten käme. Soeben macht Air Berlin pleite. Die Piloten sind entweder arbeitslos oder müssen bei Germanwings oder EasyJet einsteigen, so man sie lässt, für ein Drittel weniger Gehalt. Selbst das ist schon ein interessanter Fingerzeig in Bezug auf die Tauglichkeit dieses Kriteriums. Wenn die Fluggesellschaften jetzt die Pilotengehälter senken, ist dann vorher deren Verantwortung weniger geworden? Ja, wenn man den Gedanken wörtlich nimmt, kommt er einem sogleich lächerlich vor. Sind da nicht ganz andere Kriterien und Gesichtspunkte im Spiel? wenn die Pilotengehälter gesenkt werden, als dass man sagen könnte, ja, mit geminderter Verantwortung sinkt auch das Gehalt. Auch dieses Kriterium leistet also nicht, was es leisten soll, sodass das nächste aufgegriffen wird. Die Ausbildung. Es gibt Berufe, Physiker, Chemiker, die setzen ein Studium natürlich voraus, wenn man in dieser Profession dann in einem Konzern oder an der Uni tätig wird. Natürlich. Das hohe Entgelt, das die verdienen, das soll man sich rechtfertigen, erklärbar machen, dadurch, dass man sagt, das höhere Gehalt in diesen Berufen als Chemiker oder Physiker, das ist so etwas wie die Entschädigung für den Einkommensverzicht derer, die ja 4, 6 oder 8 Ausbildungsjahre lang im Vergleich zu anderen, die gleich in den Beruf eingestiegen sind, auf Einkommen verzichtet haben, nichts verdient haben. Die Rechnung wird aufgemacht. Jetzt wäre zum einen zu fragen, ist denn der Aufwand, den jemand treibt, der mit 14 oder 15 in die Lehre geht, Azubi wird und dann einen schlecht bezahlten Billigjob antritt, vielleicht sogar für den Rest seiner Laufbahn, ist es weniger Aufwand als der, den einer treibt, der ein Studium macht und hinterher in einem akademischen Beruf unterkommt? Könnte man überhaupt mathematisch gesehen die Rechnung aufrechterhalten? Die in den akademischen Berufen, die verdienen über 30, 40 Jahre lang, über etliche Jahrzehnte, ein Vielfaches, ein Fünf-, ein Sechsfaches dessen, was der Mensch in einem niederen Beruf verdient. Das ist schon rein mathematisch gesehen nicht zu denken als Aufwandsentschädigung dafür, dass der Akademiker 4, 6 oder 8 Jahre lang kein Einkommen hatte. Der verdient über 40 Jahre lang ein X-faches dessen, was der Normalverdiener nach Hause trägt. Zum anderen, die Ausbildung, von der gesagt wird, die definiert die ganze Tätigkeit, die begründet auch, was man mit ihr an Geld erwirbt. Die ist ja bei Lichte betrachtet überhaupt nicht das entscheidende Kriterium, an dem sich entscheidet, ob und welchen Beruf man ergattert und was man in diesem Beruf zu tun hat. Diese beiden Größen, Ausbildung und Beruf, die hängen eigentlich nur negativ zusammen. Negativ in dem Sinn, ohne einen bestimmten Abschluss, sei es das Abitur, sei es ein akademischer Abschluss der Uni, ohne einen Abschluss dieser Art, ist man zur Konkurrenz um manche Berufe gar nicht erst zugelassen. Man bewirbt sich eben nicht als Volksschüler um den Vorstandsposten der Deutschen Bank. Das macht niemand, weil er weiß, in dieser Etage der Konkurrenz kann man sich nur mit anderen Zertifikaten blicken lassen. Und der Zuschlag ist dann mit dem Zertifikat in der Hand gar nicht entschieden. Das hängt an der Konkurrenz und an der Entscheidung des Arbeitgebers. Wenn man dann in dieser Konkurrenz den Zuschlag bekommt, dann ist es auch die Ausbildung nicht, die den Inhalt der Tätigkeit definiert. Abgesehen von den jetzt von mir genannten Berufen, Physiker oder vielleicht auch Richter, einer, der es geschafft hat, in einem großen Konzern zum Personalchef aufzusteigen oder Baudezernent oder Regierungsrat zu werden, der wendet in seinem Beruf niemals die Kenntnisse eines Soziologie- oder Politologiestudiums an, das er absolviert hat. Das hat ihn dazu berechtigt, um diese Posten zu konkurrieren. Was er dort tut, ist durch diesen Studieninhalt überhaupt nicht festgelegt. Der Uni-Abschluss ist da die bloße Bedingung dafür, in gehobener Position tätig werden zu können. Weil das so ist, deswegen gibt es in den elitären Berufen, wo jemand einmal in eine Führungsposition vorstößt, ohne den akademischen Abschluss, weil er Seilschaften kennt, weil er Beziehungen hat, Vitamin B eben. Deswegen gibt es da den unstillbaren Drang, unbedingt die Promotion nachzuholen, indem man sich entweder mit Paste and Copy ein Plagiat zusammenschustert oder gleich jemanden als Ghostwriter beauftragt. Der Akademiker will sich nachträglich den akademischen Kopfschmuck beschaffen, weil nämlich die Gleichung Ausbildung bestimmt Aufstieg geachtet wird, auch wenn sie nicht stimmt. Also auch dieses Kriterium Ausbildung hat was sehr Fragwürdiges, sodass es auch bei dem nicht stehen bleibt, sondern zu einem Letzten kommt, das eigentlich Aufschluss über die ganze Beweisführung gibt. Das letzte Kriterium nenne ich mal die Tüchtigkeit eines Menschen schlechthin. Seine Tüchtigkeit, sich im Erwerbsleben, in der Konkurrenz der Berufe erfolgreich nach oben zu kämpfen. Tüchtigkeit. Gedacht werden soll, der erreichte Erfolg beim Aufstieg in der Berufswelt ist doch der Ausweis dessen, dass der Mensch auch die Fähigkeit zu diesem Erfolg an sich hat, in sich trägt und betätigt hat und deswegen nach oben gekommen ist. Jeder kennt das, wenn er vielleicht mal wieder auf ein Klassentreffen fährt. Und dann trifft man alte Kollegen, Freundinnen und fragt sich, was ist denn aus dem oder jenem geworden? Und dann sagt man ja, der war schon immer ein tüchtiger Kerl. Jetzt sitzt er ganz oben als Staatssekretär. Der war immer tüchtig. Der hat in der Schule immer besser abgeschnitten. Der hat hinterher ein Studium hingelegt, Promotion summa cum laude und dann einen tollen Job ergattert. Und den Menschen ist klar, ja, das ist ein Tüchtiger. Was haben sie jetzt eigentlich mit dieser Anekdote geleistet? Die haben den Werdegang eines Menschen beschrieben. Ja, so wird das wohl gegangen sein. Die haben einen Werdegang beschrieben, aber in dem Gestus, damit hätten sie auch den Grund für den Erfolg des Werdegangs abgeliefert. Und daran merkt man, dass das ein sehr zirkulärer Gedanke ist. Der Erfolg im Beruf soll eine Fähigkeit des Menschen bezeugen, die in nichts anderem als in diesem erreichten Erfolg besteht und ihren Beweis hat. Um für Freunde der Logik den Fehler zu sagen, die Fähigkeit als Grund zu benennen, würde die Anstrengung verlangen, diese Fähigkeit als vom Erfolg getrenntes, wirklich Vorliegendes an diesem Menschen darzutun und zu sagen, worin besteht sie, inwiefern führt von dort der Weg in die entsprechende Position, die er errungen hat. Hier aber die pure zirkuläre tautologische Formel, der Erfolg beweist eine Fähigkeit und dass diese Fähigkeit vorhanden ist, lese ich am Erfolg ab, den der Mensch hatte. Das sind bloß zwei Namen für ein und dieselbe Sache, der erreichte Erfolg. Dass das, diese Auffassung, allgemein durchgesetzt ist, davon kann man ausgehen. Aber sie hat auch ihre lächerliche Seite. Die hat auch ihre lächerliche Seite, insbesondere bei den gehobenen Ständen, die Prüfungen durchlaufen müssen, als Akademiker ihren Abschluss brauchen, bevor sie dann endgültig in die gehobenen Positionen der Jobs der Elite vorstoßen können. Prüfungsangst ist der Lackmustest auf die hier aufgestellte Behauptung. Vor der Prüfung ist der Kandidat aufgescheucht, weiß nicht, welches Gebiet gefragt wird, weiß nicht, wie der Prüfer gestimmt ist, weiß nicht, wie seine eigene Tagesform ist und schwankt zwischen Aufputschmittel zum Lernen und Baldrian, um sich wieder runterzuholen. Und am Ende schafft er dann vielleicht auch die Prüfung. Und nach bestandener Prüfung ist der Angsthase mutiert zu einem gestandenen, arrivierten Akademiker, der jetzt in seinem Beruf vor andere Leute tritt, in dem Gestus, ich bin ein Erfolgreicher, das sieht man an meinem Erfolg, den ich errungen habe, und deswegen stehe ich zu Recht vor euch. Ab dann, wenn die Prüfung gelaufen ist, ist aus dem Angsthasen ein selbstgefälliger Erfolgstyp geworden, der mit seiner Arroganz seinen Mitmenschen mitunter auch gehörig auf den Senkel gehen kann. Was man daran sieht, um mal den ernsten Gehalt dieser Anekdote vorzuzeigen: Der Erfolgscharakter, der diesem Menschen nachgesagt wird, das ist ein tüchtiger. Der Erfolgscharakter macht nicht den Erfolg. Umgekehrt, der Erfolg, wenn er den eintritt, der produziert den dazu passenden Erfolgscharakter, der in dieser Pose auftritt. Ich habe es im Kreuz, ich bin der Tüchtige, der zu Recht hier steht. Dieses letzte Kriterium, die Erfolgstüchtigkeit, die legt mit dem Zirkel, den ich dargestellt habe, auch das Interesse offen, für das so gedacht wird. Nämlich dieses. Das Interesse besteht offenbar darin, die vorgefundene Hierarchie der Berufe und Einkommen in der Gesellschaft als Abbildung vorgängiger, abgestufter Tüchtigkeiten der Leute aufzufassen, weil man nicht nach Gründen dafür sucht, warum es diese Hierarchie gibt, sondern nach guten Gründen sucht. Nach solchen, mit denen man das, was man in der Wirklichkeit einfach vorfindet, billigen kann. Da wird nicht im ernsten Sinn eine Erklärung verlangt für die Einkommensunterschiede und die Einkommen selbst, sondern es wird eine Rechtfertigung verlangt. Und daher kommt das tautologische, zirkuläre der Gedankenführung. Es wird nie bei den Leuten, die an die Leistungsgerechtigkeit als Prinzip glauben. Es wird nie aus der Leistung auf ein Einkommen geschlossen. Es geht immer umgekehrt. Von einem vorgefundenen Einkommen schließt man quasi zurück darauf, dass dahinter dann wohl auch eine entsprechend große Leistung stehen muss. Der Gedanke ist so banal wie falsch. Ein Busfahrer, wie viel verdient der? Sagen wir 2000 Euro. Was verdient ein Prof an der Uni in Regensburg? Sagen wir mal, wenn er noch H4 erwischt hat, dann verdient er vielleicht 7.000, 8.000. Der verdient das Vierfache. Die geistige Übung, das als quasi gerechte Spreizung zu denken, ist ganz schlicht. Der Mensch denkt, nun, wenn der eine 2.000 und der andere 8.000 verdient, dann kann ich mir das nur dadurch erklären, dass der mit den 8.000 Euro eben viermal so viel leistet, wie der, der 2.000 verdient. Insofern ist die Spreizung und der Abstand gedeckt und jeder in seiner Position bekommt genau das entgolten, was er mit seinem Aufwand rechtfertigt. Das ist die Art der Rechtfertigung und die wird auch dann nicht verlassen, wenn man bös wird und schimpft und denkt, Managergehälter sind wirklich überbezahlte Einkommenshöhen. Die Boni müsste man ihnen streichen. Da verlässt man gar nicht diese Logik, sondern man regt sich ja gerade im Namen dieser Logik auf, dass auch beim Manager eine Entsprechung zu gelten hätte, die dann durch Übertreibungen verletzt wird. Aber dass der Manager im Grundsatz immer ein Vielfaches dessen verdient, was ein Busfahrer verdient, bleibt in dieser Logik völlig unangefochten, unangetastet stehen, weil man sich die ganze Hierarchie ja ebenso erklärt hat, dass die verschiedenen Entgeltstufen im Grundsatz jedenfalls durch unterschiedlich viel Aufwand zustande kommen, der auf der jeweiligen Stufe getrieben wird. Ein Fazit aus diesem ersten kleinen Kapitel. Diese Auffassung, dieser Glaube, es gäbe diesen einen großen Maßstab Leistung, aus dem sich die Einkommensunterschiede in der Gesellschaft erklären ließen, der ist so falsch wie die Suche danach. Der Durchgang, den ich jetzt vorgeführt habe, an einigen Kriterien, der belegt das. Erst wird gesagt, die Leistung begründet die Unterschiede beim Entgelt. Dann ist man unzufrieden mit dem Kriterium und sagt, die Ausbildung ist es oder die Verantwortung. Da merkt man, kein Kriterium für sich leistet, wozu es in Anspruch genommen wird. Man geht zu einem Nächsten fort um das Vorgängige eigentlich zu ergänzen, aber das nächste Kriterium widerspricht dem Vorgängigen. Einer, der sagt, nein, wenn die Leistung das nicht hergibt, was ich beweisen möchte, dann ist es eben die Ausbildung oder Verantwortung. Der sagt, auf dieser Stufe der Argumentation angekommen, das ist egal, wie viel einer leistet. Die Verantwortung ist das Entscheidende. Der widerruft das erste Kriterium, statt es zu ergänzen. Ein zweites. Das Pochen auf Einkommensgerechtigkeit. Das Pochen auf Einkommensgerechtigkeit ist schädlich. Da macht man nicht nur Fehler, sondern man tut sich auch praktisch keinen Gefallen damit. Damit ich nicht missverstanden werde. Dass die Leute in dieser Gesellschaft die Frage nach dem Einkommen aufwerfen, sich auch fragen, wie ist es um meine Einkommenshöhe bestellt, das finde ich sehr verständlich. Am Einkommen und an der Einkommenshöhe hängt eben die Lebensqualität des Menschen. Und um die ist es offenbar für die meisten nicht so gut bestellt. Deswegen sind sie immer mit der Frage unterwegs, wie steht es denn mit der Einkommenshöhe? Aber die Frage, so wie die Leute sie stellen, die mit ihrer Einkommenssituation unzufrieden sind, die wird ganz falsch gestellt. Einer, der mit seinem Geld nicht über die Runden kommt und sich fragt, ist mein Einkommen eigentlich gerecht im Vergleich zu dem Einkommen, das ein anderer verdient in einem anderen Beruf oder vielleicht auch im selben Beruf in einer anderen Firma. Einer, der die Frage stellt, ist mein Einkommen gerecht, der begeht eine furchtbare Verschiebung, die gegen ihn gerichtet ist. Eigentlich muss die Frage, die für seine materielle Situation von Belang ist, heißen, entspricht das Einkommen, das ich verdiene, meinen Bedürfnissen und meinem Bedarf? Das ist es, worum es geht. Die Frage aber wird verschoben dahin, wenn ich nach Einkommensgerechtigkeit suche, entspricht das Einkommen meiner Tätigkeit? Ob das gerecht ist, was ich verdiene, verlangt nicht mehr, dass das verdiente Geld zu meinem Bedürfnis passt, sondern dass das verdiente Geld zur Tätigkeit passt. Als könnte jemand, der mit seinem Geld nicht über die Runden kommt, davon leben, dass sein Geld jetzt gut zu seiner Tätigkeit passt, aber nicht zu seinem Lebenswandel. Als könnte man von Gerechtigkeit leben. Das ist das Prekäre, das Verkehrte am Pochen auf Einkommensgerechtigkeit. Und es wird auch dann nicht besser, wenn Leute sich mit dieser Idee aufmachen, im Namen des gerechten Einkommens Forderungen zu stellen. Also sich wirklich aufmachen, praktisch an ihrer Einkommenslage etwas zu ändern. Das tun sie dann zum Beispiel mit der Forderung gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Das verlangt ja wohl die Gerechtigkeit. Und Frauen sind aufgetreten mit der Forderung gleicher Lohn für gleiche Arbeit und wollten, dass sie im selben Tätigkeitsfeld auch denselben Lohn beziehen wollen wie ihre männlichen Kollegen. Zunächst einmal, die Forderung gleicher Lohn für gleiche Arbeit, die begeht eine fatale Verwechslung. Gleich verdienen ist doch nicht dasselbe wie gut verdienen. Gleich verdienen ist doch nicht dasselbe wie auskömmlich Geld verdienen, von dem man leben kann. Was nutzt denn die Anhebung eines Mindestlohns von 8,50 Euro, wenn der Mann nebenan 9,50 Euro verdient und damit genauso wenig über die Runden kommt wie die Frau? Das Argument hat zudem das Zeug in sich, denjenigen, der in diesem Namen fordernd wird, zu entwaffnen. Gleichheit, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, ist nämlich auch dann erfüllt, wenn ich bei dem, der mehr hat als ich, wegnehme. Auch dann ist Gleichheit vorhanden. Und das darf man jetzt nicht einfach auffassen wie eine kleine Logelei. So wird den Leuten, die im Namen der Gerechtigkeit fordernd werden, tatsächlich begegnet. Leute, die ankommen und sagen, beispielsweise die Frauen, die den
besseren Männerlohn haben wollen. Ja? Denen wird gesagt, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, sagt ihr. Ja bitte, dann vergleicht doch mal den Frauenlohn von Conti in Regensburg mit dem Frauenlohn in Rumänien bei Nokia. Dann werdet ihr sehen, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, euch müsste man die Hälfte oder noch mehr wegnehmen. Das ist ein Zeugnis davon, dass man ärgerlicherweise nicht mehr sein Interesse zum Maßstab für die Geldforderung macht, sondern die Ungleichheit des Geldbezuges namhaft macht, ein Passen des Gelderwerbs zur Tätigkeit verlangt und mit dem Argument in seiner Forderung leicht zu entwaffnen geht. Und daran sieht man, man kann mit Gerechtigkeit argumentieren für eine Lohnerhöhung, aber durchsetzen kann man damit keine einzige Lohnerhöhung. Da müsste man schon praktisch Druck machen. Insofern ist die Idee der Leistungsgerechtigkeit theoretisch verkehrt, praktisch nutzlos. Also kann man sie auch fallen lassen. Und sich lieber der zweiten Frage widmen, zu der ich jetzt einlade, nämlich mal zu untersuchen, wo kommen denn wirklich die Einkommen in dieser Gesellschaft her und warum fallen sie so unterschiedlich aus?